Deutschlandfunk Nova war Update mit Ralf Günther.
Zum Ende der Arbeitswoche schaffen wir uns nochmal den Begriff Chimäre drauf. Ein Mischwesen in der Forschung. Da werden solche Lebewesen gezüchtet mit der Hoffnung, in der Humanmedizin weiterzukommen. Da geht es um die Heilung von Krankheiten oder auch die Züchtung von Organen in eben solchen Chimären in anderen Lebewesen. Ihr hört gleich hier bei uns von einem Affenmischwesen, einer Chimäre in China.
Das Besondere daran ist, dass es jetzt das erste Mal ist, dass Forschende es geschafft haben, bei so einer relativ großen Tierart so ein Mischwesen zu erzeugen, was dann tatsächlich auch lebend geboren wurde.
An solchen Forschungen gibt es auch Kritik. Klar, hört ihr jedenfalls gleich hier bei uns. Und dann geht's in dieser Podcast-Episode um Estland, eine digitale Gesellschaft, Europas digitales Vorzeigeland, den anderen um Lichtjahre voraus. Das sag alles nicht ich, das schreibt Estland auf der eigenen Tourismus-Website. Und tatsächlich gehen die Menschen in Estland jetzt einen nächsten digitalen Schritt. Sie werden nämlich bei der Europawahl nächstes Jahr digital per App wählen können. Wann geht sowas auch mal in Deutschland? Darüber sprechen wir. Und Justus Wolters aus unserem Team hat eine neue Metastudie zu ASMR mitgebracht.
Das muss man jetzt ganz leise hören.
Ja. Ja, wie findest du das hier? Pass auf.
Aha. Nicht? Mhm. Ja. Ja. Und macht nicht so viel mit mir. Macht auch nur mit jedem Vierten was. Jedenfalls laut dieser Übersichtsstudie.
Auch das hört ihr hier bei uns in dieser Podcast-Episode am 10.11.2023.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr es heute in eurer Timeline schon gesehen. Eine Meldung aus China, die macht die Runde. Dort wurde eine Chimäre geboren in einem Labor, ein Affenmischwesen. Was da vermischt wurde und wozu das Ganze gut sein soll, das klären wir jetzt mit Anne Preger aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Anne, was genau ist da in diesem chinesischen Labor zur Welt gekommen?
Also bei dem Wort Chimäre, da denkt man vielleicht ursprünglich an griechische Sagen, da kommt das nämlich her. Und damals wurde ein Tier beschrieben, was aus drei Arten bestanden hat, nämlich aus Löwe, Ziege und Schlange. Bei der kleinen Chimäre in China, die sah erstmal ganz normal aus, nämlich nach einem kleinen, neugeborenen Javaner-Affen. Und die einzige Besonderheit dieses kleinen Affen, so von außen betrachtet, war, dass seine Augen und seine Fingerspitzen unter UV-Licht grün geleuchtet haben. Und das Besondere daran ist, dass es jetzt das erste Mal ist, dass Forschende es geschafft haben, bei so einer relativ großen Tierart so ein Mischwesen zu erzeugen, was dann tatsächlich auch lebend geboren wurde.
Und jetzt auch noch lebt oder nicht mehr?
Nee, dieser kleine Affe ist 10 Tage nach seiner Geburt gestorben.
Okay, woher das grüne Leuchten kommt, das musst du gleich noch erklären. Aber zuerst mal, das heißt, Chimären an sich sind nichts Neues. Kleinere Mischwesen laufen schon länger durch Labore.
Ja, auch schon seit den 1970er Jahren. Seitdem werden immer wieder Versuche gemacht, vor allem mit Mäusen und Ratten. Und im Fall dieser kleinen Affenchimäre aus China, da haben die Forschenden auch gar nicht zwei verschiedene Arten vermischt, sondern sie haben Zellen von zwei Affen, also zwei Individuen ein und derselben Art vermischt, zwei Javaneraffen.
Okay, warum ist das dann ein Mischwesen?
Weil da eben nicht Eizelle und Spermium aufeinander losgelassen wurden, sondern weil im Reagenzglas in einen Embryo-Zellhaufen dann Zellen von einem anderen Embryo eingepflanzt wurden. Und zwar eine bestimmte Art von Stammzellen. Und die waren eben dann auch genetisch so verändert, dass sie grün leuchten unter UV-Licht.
Okay.
Daher das Leuchten.
Crazy.
Und das hat man aber jetzt nur gemacht, um zu erkennen, ob und in welchen Körperteilen und Organen von diesem Affen, wie viele Zellen von diesem zweiten Embryo, von diesen Stammzellen am Ende vorhanden waren. Und das Ergebnis war, dass eben im Schnitt pro Organ und pro Körperteil 2/3 der Zellen von diesen, ich sag jetzt mal, hinzugemischten Stammzellen gestammt haben. Und man muss auch sagen, das Forschungsteam hat da sehr viel Aufwand betrieben. Die haben das 200 Mal versucht und am Ende hat es eben nur einmal geklappt, dass eben ein lebendes Chimärenaffenbaby zur Welt gekommen ist, aber eben auch schnell gestorben ist.
Also das scheint diesem Forschungsteam sehr, sehr wichtig zu sein. Warum machen die das? Wozu wird so eine Art von Forschung gemacht?
Also das Forschungsteam sagt, dass solche Chimärenaffen in Zukunft helfen könnten, bestimmte Arten von Krankheiten besser zu erforschen. Und ein anderes Ziel, warum man generell mit so Chimären arbeitet im Labor, ist, dass man sich vorstellen kann, in Tieren menschliche Organe zu züchten.
Ja, wurde schon versucht, Mischwesen aus einer Tierart und Menschenzellen zu erschaffen?
Ja, da gab es zum Beispiel 2019 ziemlich viel Wirbel um Versuche in Spanien. Da hat ein Team Embryonen aus Affen und Menschen geschaffen und die auch 20 Tage lang wachsen lassen. Dann haben sie den Versuch aber ganz bewusst beendet. In Japan ist es inzwischen sogar erlaubt, dass solche Tier-Mensch-Mischwesen zur Welt kommen dürften. Eben mit dieser Idee der Organzüchtung. Wobei man da offensichtlich nicht an Affen denkt, sondern eher an Schweine, weil die uns irgendwie ähnlicher sind, was die Größe angeht und so. Und dafür gibt es auch einen Begriff, der heißt Containertiere.
Ja, Schweine, die haben ein ganz ähnliches Herz wie wir Menschen, aber das Containertiere, also solche Begriffe, das klingt nicht nur positiv. Es gibt Kritik an solchen Forschungen.
Ja, auch. Also es gibt manche Leute, auch Ärzte durchaus, die sehen solche Pläne aus ethischen Gründen kritisch. Andere Fachleute sagen, naja, also solange die Tiere dabei nicht leiden, wäre es für sie okay. Zu dieser Geburt des chimären Affenbabys in China haben sich auch Fachleute geäußert. Die haben da noch anders drauf geguckt. Die haben gesagt, ja, also für die Grundlagenforschung war das durchaus auch ein Durchbruch, was die in China geschafft haben. Aber es gab auch Zweifel an der Praxistauglichkeit, weil die eben so viele Versuche gebraucht haben und das Äffchen so schnell gestorben ist. Das werten manche Leute als einen Hinweis darauf, dass solche Chimärenwesen als Organfabriken in Zukunft nicht so richtig helfen werden, damit wir mehr Spenderorgane für Menschen kriegen können.
In China wurde ein Chimärenaffe geboren. Die Hintergründe von Anne Preger aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Gaza-Stadt wird seit Tagen gekämpft. Mal heftiger, mal ist Feuerpause für humanitäre Hilfe. Denn trotz der Kämpfe sind immer noch Menschen in der Stadt. Manche wollen nicht gehen, andere können nicht gehen, weil sie alt oder verletzt sind. Manche wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Viele haben vielleicht auch Hoffnung, dass der Krieg bald endet. Wann sind die Angriffe erstmal wieder vorbei? Und was kommt denn danach? Das sind große Fragezeichen, nicht nur hier bei uns, sondern auch bei den Menschen natürlich dort in der Region. Und darüber wird gerade auch intensiver diskutiert, auch in Israel. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Clemens, erst hatte Israels Ministerpräsident Netanyahu ja gesagt, Israel werde auf unbestimmte Zeit Gaza kontrollieren. Jetzt hat er ein neues Interview gegeben und sagt, nein, Israel werde den Gazastreifen nicht besetzen. Was ist denn genau sein Plan?
Also, das dürfte ihm vermutlich im Augenblick auch nicht so recht klar sein. Er hatte sich heute Nachmittag erstmalig seit dem Terrorüberfall vom 7. Oktober mit den, wenn man so will, Bürgermeistern und Gemeindevertretern der überfallenen Gemeinden rund um den Gazastreifen erstmalig überhaupt getroffen. Und bei diesem Treffen hätte er also unter anderem auch nochmal gesagt, aber wie gesagt, das ist also zwischen dem, was gesagt wird und dann tatsächlich passiert wird, wissen wir im Augenblick, dass es also ohne eine komplette Sicherheitskontrolle durch Israel und eine Ausschaltung damit jeglicher Gefahr für die israelischen Anwohner es überhaupt nicht weiterginge. Von daher ist das also nicht ganz eins zu eins zu nehmen gegenüber denjenigen, die das Ganze mitgemacht und erlitten haben, zum Teil auch viele Angehörige oder Freunde verloren haben. Gegenüber denen hat er jedenfalls heute Nachmittag gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Wie wird das denn diskutiert in der israelischen Bevölkerung, also diese unterschiedlichen Aussagen?
Ich glaube noch nicht, dass das ein großes Thema ist. Also viele haben den Eindruck, dass es ein Krieg diesmal ist im Vergleich zu vielen anderen. Und ich habe den ersten hier 2006 kennengelernt, dass es erstmalig darum ginge, dass man jetzt nicht nach mehreren Wochen oder einem bestimmten Zeitraum zu einer Waffenruhe kommt und alles ist wieder vor dem Status quo ante, also vor dem 7. Oktober. Das will eine Bevölkerung nicht, sondern dass das auf Dauer auch ausgeschaltet wird. Deswegen ist Bevölkerung, Regierung und die Streitkräfte in dieser Frage übereinstimmt der Meinung, dass es weitergehen müsse. Deswegen auch, was du zu Beginn auch gesagt hast bei der Anmoderation, dass die Menschen im Gazastreifen jetzt meinten, uns darüber nachdenken würden, wann das zu Ende geht. Ich denke, die haben in weiten Teilen auch keinerlei Hoffnung mehr, dass das irgendwann mal zu Ende geht.
Also ein Gaza ohne die Terroristinnen und Terroristen der Hamas. Ein Gaza-Gebiet rein für eine zivile Regierung. Die palästinensische Autonomiebehörde, die könnte auch den Gazastreifen übernehmen, heißt es. Die stellt aber dafür Bedingungen. Welche?
Ich denke, in weiten Teilen ist das, was Mahmoud Abbas, der eigentlich Nachfolger von Yasser Arafat seit 2004 im Amt des Chefs der Fatah und auch der PA, also der palästinensischen Autonomiebehörde, ist etwas, was er seit einiger Zeit immer schon sagt. Er bräuchte drei Bedingungen, eine neue politische Ordnung. Es müsste unter Einschluss eines zusammenhängenden Gazastreifen, Ost-Jerusalem und dem besetzten Westjordanland müsse es kommen. Und das ist etwas, was hierzulande, jedenfalls bei der israelischen Regierung, die davon überhaupt nichts hält, schon abscheidig bewertet worden. Ein Kabinettsmitglied hatte gestern allein hier im Radio gesagt, letztendlich fast auch zu Mahmoud Abbas, vergiss es, wörtlich.
Aber gibt es irgendwelche Arten von Verhandlungen im Hintergrund?
Es gibt zurzeit intensive diplomatische Bemühungen. Dass man natürlich dann fragt, das hatten die Amerikaner hatten, waren überrascht gewesen, als sie herkamen, zunächst in Gespräche dann auch aufnahmen und auch als Joe Biden hier mal kurz da war. Und die hatten den Eindruck, dass die israelische Regierung keinen politischen Plan hätte, wie es eigentlich weitergehen sollte. Und der wird zurzeit unter Höchsteile bemüht, irgendwie zu entwickeln. Aber das ist sehr vielfältig. Also auch, es gibt die Bemühungen auch, die arabischen Staaten hier einzubeziehen. Die allerdings sind mit zunehmender Dauer des Krieges und mit jedem Tag eigentlich nicht mehr großartig bereit, irgendwie den Amerikanern bei der Wiedererrichtung einer neuen politischen Ordnung hier zu helfen. Von daher ist das komplett offen im Augenblick.
Und deine Einschätzung, also die Kämpfe, die gehen dann jetzt wahrscheinlich genau so brutal weiter und dieser Einsatz ist noch lange nicht beendet.
Ja, ich meine, wir müssen ja, hinter Bildern versteckt sich ja, wie wir alle wissen, Schicksale und die israelischen Streitkräfte sind nach dem heutigen Tag mit Panzereinheiten vor einige Krankenhäuser gegangen, von wo sie meinen, da drunter wären dann also die Kommandozentralen. Das ist etwas, das war dann in Panik gewesen. Es sind dann diejenigen, die zum Teil noch da um diesen Krankenhäusern waren, geflohen. Aber es gibt noch, das darf man durchaus seriöserweise sagen, 100 bis 150.000 Menschen, die im Norden sich befinden. Mhm. Und die richten sich zusammen, wie eigentlich viele andere auch, darauf ein, dass es so schnell mit Sicherheit nicht vorbei ist.
Clemens Ferenkotte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallo. 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 Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Gefällt euch das? Ihr hört's, wir machen jetzt auf ASMR. Vielleicht auch das hier? Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Bei sowas können manche Menschen tatsächlich richtig gut abschalten.
Manche so gar nicht, muss man aber auch dazu sagen. Es gibt jetzt eine neue Studie rund um ASMR, da gibt es nämlich durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse zu. Also dieses Vorspielen von Geräuschen oder mit dem Mund irgendwie ganz leise, ganz nah am Mikrofon sein. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Wie viele Menschen finden das denn eigentlich angenehm?
Also laut dieser neuen Übersichtsstudie der Ruhr-Uni Bochum empfindet etwa jeder vierte Mensch diese Videos, diese Töne als angenehm. Beim Rest kann es aber zum Teil auch richtige Abstoßung hervorrufen.
Okay, fangen wir mal mit denen an, die das mögen. Warum lösen diese Geräusche bei einigen Menschen ein wohliges Gefühl aus?
Ist noch nicht ganz klar. Was man weiß ist, am besten wirken da offenbar Geräusche, die beim Flüstern entstehen. Leichte Bewegungen mit den Fingern oder auch so Alltagsgeräusche wie etwa Haare bürsten. Alles aufgenommen von sehr sensiblen Mikrofonen. Genau wissen tut man aber halt noch nicht, warum diese Sounds diese Effekte haben, sagt Tobias Lohaus, der die Übersichtsstudie erarbeitet hat.
Es ist generell noch nicht ganz klar, warum diese Sounds bei manchen Menschen das ASMR-Erleben auslösen. Es scheint eine Art überschießende Reaktion des Körpers auf eine stark angenehm erlebte Empfindung zu sein. Ein bisschen so, wie man zum Beispiel auch bei einer stark positiv erlebten Emotion weinen kann.
Und wenn wir jetzt über ASMR sprechen, dann geht es tatsächlich um die Wahrnehmung an sich. ASMR ist jetzt nicht der Name für die Art von Video oder so, sondern das steht im Deutschen für autonome sensorische Meridianreaktion. Und dieses Gefühl entspringt im Gehirn, sorgt da anscheinend für so eine kleine neuronale Explosion und fließt dann in die Nerven des Körpers, besonders auch in die Kopfhaut.
Es kann durchaus so sein, dass das auch in andere Bereiche des Körpers übergeht. Charakteristisch ist eben Nacken und Kopf, aber es kann zum Beispiel auch so im Schulterbereich auftreten. In manchen Studien wurde auch gezeigt, dass es tatsächlich ja noch bis in die Arme und Beine teilweise bei einzelnen Personen geht, aber bei mir ist das jetzt nicht so.
Also kann sehr individuell sein.
Okay, haben diese Videos denn nachweisbare psychologische Effekte auf Menschen?
Ja, bei dieser Metastudie wurden 54 wissenschaftliche Artikel betrachtet und demnach lassen sich gehäuft beobachtete psychologische Effekte beobachten, allerdings nicht bei jedem.
Zum Beispiel in Bezug auf die Stimmung und Entspannung. Das ist allerdings primär für die Menschen, die auch das typische ASMR-Gefühl erleben. Und die, die das nicht erleben, bei denen zeigen sich diese positiven Effekte tatsächlich auch nicht.
Und ob sich die positiven Effekte vielleicht auch in der Medizin oder so nutzen lassen, muss jetzt noch umfassender untersucht werden.
Aber gibt es denn ja Muster bei den Menschen, denen ASMR etwas gibt?
Ja, also laut der Übersichtsstudie gibt es da offenbar erste Muster, die man beobachtet hat.
Menschen, die offener für Erfahrungen sind zum Beispiel, die sind eher in der Lage, ASMR zu erleben. Genauso ist es so, dass Menschen, die neurotizistischer sind, das heißt also die psychisch stabiler sind, dass die eher in der Lage sind, ASMR zu erleben.
Muss man jetzt mit Vorsicht genießen, so die Aussage. Bisher wurden da einfach eine Häufung von Charaktereigenschaften bei ASMR-Menschen beobachtet. Da ist jetzt noch kein direkter Zusammenhang nachgewiesen oder so.
Es gibt ja sehr viele verschiedene ASMR-Formate mittlerweile. Einige gehen fast in eine Roleplay-Kinky-Richtung. Wie groß ist die sexuelle Komponente eigentlich dabei bei ASMR?
Bei ASMR selbst anscheinend überhaupt gar nicht so groß.
Das heißt also, wenn man ASMR erlebt, dann ist es nicht so, dass man irgendwie sexuell erregt wäre gleichzeitig. Genau, das heißt also, es gibt eigentlich keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Formen der, sag ich mal, Stimulation.
Also einige von den ProduzentInnen dieser Videos bringen da einfach was Sexuelles mit rein, um mehr Reichweite zu gewinnen. Oder das ASMR-Gefühl selbst ist davon ganz unabhängig.
Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt euch mal so ein ASMR-Video. Ich habe einmal ein Mädchen gesehen, eine Frau, die hat bei TikTok immer Obst gegessen und zwar mit Schale, also auch eine Banane mit Schale. Aha. Ja, und hat dann immer genüsslich reingebissen.
Hast du es gefühlt?
Ich habe es nicht gefühlt, ganz ehrlich. Ich fand das mit der Schale eher faszinierend. Ja? Aber schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es gibt genug davon im Netz. Dankeschön, Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt das alle, deutsche Ämter und die gute alte Digitalisierung. Eher kein Match, würde ich sagen. Wer schon mal versucht hat, irgendwelche Anträge online zu stellen, der weiß, dass das oft entweder gar nicht funktioniert oder irre kompliziert ist. Und auch wenn sich da ein bisschen was ändert in Deutschland, ist es noch lange kein Vergleich zu Estland. Das digitale Vorreiterland in der EU. Nächstes Jahr sogar mit einer digitalen EU-Wahl in Estland. Also bei der Wahl des Europaparlaments können die Menschen dort per App abstimmen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Lukas Rosendahl hat sich das mal genauer angeschaut. Lukas, also 2005 konnte man ja in Estland schon online wählen, jetzt per App. Wie soll das genau funktionieren?
Also bisher ist das in Estland so, dass man sich als wahlberechtigte Person online mit dem Personalausweis identifizieren muss. Der hat nämlich in Estland immer und überall eine digitale Signatur. Der ist also ready fürs Internet, wenn man so will. Das ist in Deutschland ja auch noch kein Standard, ne? Die Online-Ausweisfunktion, die muss man hier extra beantragen. Dann bekommt man mit der Post so einen Code nach Hause geschickt und so weiter und so fort. Das ist alles also nicht so richtig digital hier bei uns. In Estland, da soll es jetzt bald eben diese App zum Wählen geben. Die muss jetzt aber auch erstmal noch entwickelt werden und auch das Parlament muss sich die Idee nochmal genau angucken. Aber der Minister für Wirtschaft und IT in Estland, der will, dass die App schon zur Europawahl im Juni 2024 benutzt werden kann.
In Deutschland heißt es dann ganz schnell sofort, Datenschutz, da müssen wir aufpassen. Kann man da nicht so eine Wahl ganz easy hacken?
Klar, ne, ganz unberechtigt sind diese Gedanken natürlich nicht. Am Ende hängt das natürlich davon ab, wie sicher so ein Online-Wahlsystem dann auch wirklich ist. Also Hackerangriffe, das ist natürlich schon ein Problem. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Risiko. Da geht es um die Einflussnahme auf Wahlen. In Estland kann man seine Stimme nämlich nicht nur zum Wahltag abgeben, sondern bis zum Wahltag hin auch online immer wieder ändern. Und das kann ein Problem sein, hat mir die Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer von der TU Dresden erzählt. Die forscht auch zu E-Voting.
Eine Kritik, die sich darauf bezieht, lautet, da sind Tür und Tor geöffnet für Einflussnahme von außen. Insofern, wenn Sie mittwochs abstimmen auf die eine Art und Weise und dann vielleicht donnerstags oder freitags mit einer Freundin diskutieren und da stark beeinflusst werden in eine andere Richtung, dann können sie hingehen und freitags ihre Stimme noch einmal ändern.
Da geht es aber eben auch nicht nur um die Einflussnahme jetzt von Freundinnen und Freunden, sondern auch um politische Kampagnen zum Beispiel, die ganz gezielt Stimmung machen und dadurch könnte dann eine Wahl sozusagen live beeinflusst werden.
Okay, das könnte man natürlich in Deutschland ganz anders machen. Also nur einmal die Stimme abgeben und dann danach eben nicht nochmal die Meinung ändern. Warum gibt es das hier bei uns trotzdem nicht?
Ja, das stimmt. Der Bundestag, der hat vor einigen Jahren tatsächlich auch schon mal versucht, E-Voting hier bei uns zu erlauben. Der ist dann aber vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden. Das hat nämlich 2009 entschieden, dass elektronische Wahlen nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. Und nochmal die Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer dazu.
Das Verfassungsgericht hat eben entschieden, dass die öffentliche Überprüfbarkeit der Stimmabgabe, die immer gewährleistet sein soll bei allen Schritten des Wahlvorgangs, dass die eben aufgrund dieser elektronischen Stimmabgabe nicht gegeben ist und insofern nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
Marianne Kneuer, die sagt aber auch, dass das Verfassungsgericht damals in seinem Urteil durchaus Möglichkeiten gelassen hat, so eine E-Wahl hier auch in Deutschland zu ermöglichen, weil ja auch Sicherheitsstandards und so einfach viel besser geworden sind mittlerweile. Sie vermutet aber, dass sich die Politik da seitdem nicht mehr so richtig rantraut.
Weil eben auch Hackerinnen und Hacker besser geworden sind, vielleicht. Also, wir warten da mal ab, bis es vielleicht einen neuen Aufschlag, neue Vorschläge gibt aus der deutschen Politik. In Estland jedenfalls. Da können die Menschen, so wie es aussieht, ab nächstem Jahr bei der Europawahl per App wählen. Infos dazu von Deutschlandfunk Nova Reporter Lukas Rosendahl.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich sag, wie es ist. Ich liebe es, wenn unsere Wohnung weihnachtlich geschmückt ist. Ich bin nur nicht sonderlich gut darin, sie zu schmücken. Meine Freundin ist aber ganz gut darin und die liebt es auch, zum Glück. Gefüllte Lebkuchenherzen, Spekulatius, Mandeln liegen bei uns schon dieser Tage rum. Allerdings Lebkuchen und Weihnachtstee im Juli oder im August, das fände ich dann doch eher strange, muss ich sagen. Unsere Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert, die liebt aber genau das. Sie hätte gerne mehr Weihnachtsstimmung und zwar das ganze Jahr durch.
Jedes Jahr aufs Neue spaltet diese Frage ganz Deutschland. Das merkt man auch bei YouTube oder TikTok.
Lebkuchen im September.
Ja, und?
Du willst mich doch veräppeln, Marius.
Was machst du denn da?
Ich esse Lebkuchen.
Es ist September?
Nee, ich find's saublöd. Was sollen die Kinder denken? Jetzt ist Weihnachten?
Ich persönlich verstehe diese Weihnachtszeitraumsdebatte ja gar nicht. Spekulatius, Lebkuchen und auch Weihnachtstee, das geht für mich immer, einfach weil ich das total lecker finde. Ich bin auch richtig Fan von den ganzen Lichterketten in den Bäumen, die könnten für mich auch noch im Februar hängen. Nur gefühlt bin ich damit komplett alleine. Gesellschaftlich akzeptiert ist das Ganze irgendwie nur vom 1. bis zum 26. Dezember. Naja, zumindest dachte ich das, bis ich mich heute in der Stadt mal umgehört habe.
Ich trinke auch meinen Kaffee mit Zimt all year round. Also ich finde, man muss sich halt nicht limitieren, nur weil es traditionsmäßig so ist. Okay, finde ich gut, damit assoziiert man eine bestimmte Jahreszeit, bestimmte Tradition. Aber wenn man es das ganze Jahr über machen möchte, why not?
Also Plätzchen backen kann ich auch im Sommer.
Beleuchtung glaube ich immer. Also Lichterketten gehen das ganze Jahr. Und Süßigkeiten dann, wenn ich Lust drauf habe. Meistens so Anfang November.
Wenn es um Süßigkeiten geht, dann würde ich sagen, ja, das ganze Jahr für mich wäre kein Problem.
Allein bin ich damit also doch nicht. Aber ich habe mit Psychotherapeutin Ramia Gottschalk gesprochen und sie sagt, es tut unserer Psyche gut, wenn dieser Weihnachtszauber in einem begrenzten Zeitraum passiert.
Wenn wir uns auf Sachen freuen können, also Vorfreude, dann können wir die Sachen viel, viel intensiver genießen. Also es ist nicht nur ein positives Gefühl, sondern wirklich ein sehr, sehr elementar wichtiges Gefühl, Vorfreude, um ja unsere mentale Gesundheit zu erhalten. Und deswegen darf man sich sowas einbauen, ne, dass man halt etwas auch mal rar macht.
Damit ist jetzt nicht gemeint, das ganze Jahr auf Weihnachtstee zu verzichten, wenn das unser Lieblingsgetränk ist, sondern dass wir uns dieses Weihnachtserlebnis aufsparen fürs Jahresende, wenn wir das so gern haben. Ein bisschen so wie Urlaub, sagt die Psychotherapeutin.
Das geht ja nicht, dass wir immer im Urlaub sind, aber ich reise unglaublich gerne und ich buche auch sehr rechtzeitig und sehr früh. Ich bin der typische Frühbucher, um mich dann auf diese Reise freuen zu können, um halt ja die Vorfreude steigen zu lassen.
Jetzt bleibt für mich allerdings die schwierige Frage, was macht mich jetzt glücklicher? Jeden Tag Spekulatius oder die Vorfreude darauf?
Deutschlandfunk Nova.
Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.